So, also unter Preisdifferenzierung wird also das Anbieten prinzipiell gleicher Produkte an verschiedene Nachfrager zu unterschiedlichen Preisen verstanden. Also mal jenseits der Folien, ohne Preisdifferenzierung würde ich ein Produkt anbieten und würde es Ihnen allen zum gleichen Preis verkaufen. Und die Preisdifferenzierung sieht jetzt vor, dass ich zum einen verschiedene unterschiedliche Versionen des Produkts gestalte und diese Ihnen dann auch zu verschiedenen Preisen verkaufen kann und möchte. Ziel des Anbieters wäre jetzt eine verbesserte Abschöpfung der sogenannten Konsumentenrente. Konsumentenrente entsteht immer dann, wenn die Konsumenten ein Produkt zu einem Preis kaufen, aber eigentlich noch eine höhere Zahlungsbereitschaft hätten. Das ist so die Grundidee. Überwindung der Nachteile von Einheitspreisen. Ein Gut wird, wie gesagt, zu verschiedenen Preisen angeboten. Dabei wollen wir auch noch die verschiedensten Zahlungsbereitschaften der Kunden berücksichtigen. Also ich würde jetzt hier, keine Ahnung, diese komische Tasche, die hier liegt, würde ich anbieten und jeder von Ihnen hätte jetzt eine andere Zahlungsbereitschaft. Und dann ist es natürlich die Frage für mich, für wie viel Geld biete ich denn diese Tasche jetzt entsprechend an? Und die Preisabweichungen, also die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Produkten, die beruhen jetzt nicht auf Kostenunterschieden in der Herstellung. Pigou, der alte Knabe, 1929 unterscheidete schon Preisdifferenzierung ersten, zweiten und dritten Grades. Und das werden wir uns jetzt anschauen und insbesondere das dann für die Softwareindustrie entsprechend instanzieren. So, hier nochmal ein Bild, wie es aussieht ohne Preisdifferenzierung. Das Bild müssen Sie einfach wie folgt lesen. Sie hätten einen bestimmten Preis hier. Das ist die Nachfragefunktion und bei diesem Preis wird diese Menge M hier abgesetzt. Ja, das heißt, dieser Kasten hier wäre der Umsatz, den Sie machen. Jetzt hatte ich eben schon mal das Wort Konsumentenrente in den Mund genommen. Die Konsumentenrente ist letztlich das, was in diesem Dreieck drin ist. Also praktisch die Rente für den Konsumenten, was jetzt so gemeint ist. Es ist letztlich der Betrag, der dem Anbieter verloren geht oder den die Kunden gewinnen, dadurch, dass wir eben auch eine Menge von Konsumenten haben, die bereit wären, einen größeren Betrag als diesen P hier zu bezahlen. Und umgekehrt ist das hier unten dann die nicht bediente Nachfrage. Deswegen, weil es eben durchaus eine Nachfrage gibt unterhalb dieses P-Sterns hier, aber diese Kunden, die erreichen wir dann natürlich nicht. Warum ist denn diese Fläche hier mit der nicht bedienten Nachfrage vielleicht gerade für die Softwareindustrie ein ganz spannendes Thema für die Anbieter? Ja? Okay, ich habe so, es geht sogar noch eine viel einfache Argumentation, ist auch noch möglich, ja? Genau. Genau, wir wären richtig, richtig. Wir wären eigentlich so wieder bei einem der ersten Statements hier in dieser Vorlesung angelangt, dass wir nämlich sagen, die variablen Kosten für so ein Stück Software sind ja so gering, dass wir hiermit praktisch keine natürliche Preisuntergrenze mehr haben. Bei jedem physischen Gut würden Sie natürlich mit dem Preis, dann könnten Sie nur so runtergehen, wie dann auch die variablen Herstellkosten sind. Wenn die bei Software eben gegen Null gehen, besteht hier, sagen wir mal, noch ein relativ großes Potenzial, dass man hier eben das eine oder andere noch aus den Konsumenten rauskitzeln könnte. So, die Idee der Preisdifferenzierung haben wir Ihnen mal auf dieser Folie hier dargestellt. Und das ist jetzt wie folgt zu verstehen. Wir würden hier jetzt mal annahmegemäß statt diesem einen Produkt mit dem Einheitspreis würden wir drei Varianten eines Produktes anbieten. Hier dieser Produkt, hier Preis 1, würde zu einer solchen nachgefragten Menge führen, P2 zu einer solchen und P3 zu einer solchen. So, das wiederum hätte zur Folge, dass wir praktisch jetzt hier diese Fläche als Umsatz hätten und die Konsumentenrente, so wie es hier dargestellt wird, entsprechend geringer werden würde. Die Konsumentenrente würde geringer werden und die nicht bediente Nachfrage würde auch geringer werden. Das ist so die Grundidee. Und jetzt schauen wir uns mal diese drei Formen an. Des ersten Grades Preisdifferenzierung, zweiten Grades und dritten Grades. Also ersten Grades ist das, was für so einen Softwarehersteller, für jeden Hersteller eigentlich das Optimale wäre. Optimal nämlich insofern, ich wäre jetzt wieder der Anbieter, ich biete ein Produkt an und kenne von jedem Einzelnen von Ihnen die maximale Zahlungsbereitschaft. Das wäre eine tolle Situation für mich. Ich könnte dann nämlich zumindest theoretisch jedem von Ihnen das Produkt zu ihrer maximalen Zahlungsbereitschaft letztendlich verkaufen. Das wäre die Idealsituation. Ich wäre happy als Anbieter, ja. Ganz genau. Also das ist ein theoretisches Konzept, das wäre ganz toll für den Anbieter. Die Konsumentenrente würde verschwinden, aber genau wie der Kommilitone gerade sagt, das ist also unwahrscheinlich bis unmöglich, dass man alle diese einzelnen Zahlungsbereitschaften letztendlich kennt. Ne? Außerdem könnten sich die Kunden ja absprechen und dann würden sich die Kunden bedanken, wenn der eine einen entsprechenden viel höheren Preis für so eine Softwarelizenz gezahlt hätte als der andere. Ne? Also, das wäre aus Anbietersicht wäre das perfekt. Ne? Hier steht als Voraussetzung, was Sie gerade genannt hatten, das ist relativ unwahrscheinlich, dass ich als Anbieter alle Ihre Zahlungsbereitschaften kenne. Außerdem ist eben noch die Annahme drin, dass keine Arbitragegeschäfte dann möglich sind, dass Sie also beispielsweise, wenn Sie von mir was kaufen würden, nicht die Option hätten, entsprechend zu einem höheren Preis das dann noch an einen Kollegen oder anderen Kunden weiterzugeben. Also das wird angestrebt im Sinne beispielsweise durch eine starke Personalisierung von Angeboten oder auch wenn so eine Softwareimplementierung, wenn die begleitet wird durch Beratungsprojekte. Ja, durch Beratungsprojekte, dann wird das von den Anbietern in jedem Fall versucht, so in diese Richtung zu gehen. Also wie viel eine Softwarelizenz kostet, das ist dann relativ bekannt und standardisiert. Da lässt sich dann relativ wenig individuell machen. Aber wenn Sie erstmal beim Kunden sind, dann können Sie entsprechende Face-to-Face-Absprachen machen, die dann unterschiedlich sind. Also um Ihnen da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, bei so einer SAP-Implementierung sind die Kosten, die beispielsweise bei einem Projekt in England anfallen, um ein Vielfaches höher als die entsprechenden Kosten, die vielleicht in Spanien oder Italien anfallen. Und das liegt an den Zahlungsbereitschaften entsprechend der Unternehmen in diesen Ländern. Und das wird natürlich versucht, Das versuchen die Anbieter natürlich auszunutzen. Dann sind die Lizenzen vielleicht immer noch auf dem gleichen Niveau, aber dann beim Rest, bei dem Consulting-Bereich, wird entsprechend genau das versucht. Oder auch die relativ geringe Transparenz, die Softwareanbieter schaffen, also insbesondere die großen, ja, ist ein entsprechender Versuch in diese Richtung. Denn je geringer die Transparenz ist, umso einfacher ist es für mich natürlich, vielleicht aus jedem eben in diese Richtung einer maximalen Zahlungsabschöpfung zu gehen. Das wird nicht immer 100% funktionieren, ist auch klar, ja. Aber ich kann es versuchen, dann ein Stück weit in diese Richtung zu kommen. Ja. Versuchen Sie mal, die Preisliste von der SAP zu bekommen. Ja. Werden Sie im Netz nicht finden. Und wenn Sie sie gefunden haben, ja, ich kenne sie, ist das Ding dann mehrere hundert Seiten dick. Ja, das ist also nicht so, dass Sie dann auf einen Blick sagen können, aha, okay, alles klar. Ja. Sie wissen noch, wie viel so eine normale Lizenz kostet. Das ist so um die 3.000 € pro User. Und dann geht es eben los, dass alle möglichen Details und alle möglichen nutzungsabhängigen und nutzungsunabhängigen Bemessungsgrundlagen da reinkommen. Das ist also ein sehr komplexer Sachverhalt und der wird von den Softwarefirmen in dem B2B-Geschäft bewusst so gestaltet. Im B2C-Geschäft ist es in der Regel ein bisschen anders. Da haben wir eben mehr Massengeschäft und da wissen sie eben, was das Microsoft-Produkt beispielsweise kostet. Im B2B-Geschäft wird da versucht, meines Erachtens nach, durch bewusste Intransparenz, da etwas mehr Geld aus den Kunden rauszuholen. So, Preisdifferenzierung zweiten Grades. Also Preisdifferenzierung, nochmal, verschiedene ähnliche Produkte bieten wir an, zu unterschiedlichen Preisen. Und das Besondere bei der Preisdifferenzierung zweiten Grades ist erstmal das Prinzip der Selbstselektion. Das heißt, der Kunde entscheidet selbst, welche Produktpreiskombination er auswählt. Ja, also er hat die Möglichkeit, vielleicht zu wählen zwischen einem umfangreichen Softwarepaket der Enterprise-Version oder der Home-Version. Ne? Das wär so ein Beispiel hier. Und solche Unterscheidungsmerkmale für eine Preisdifferenzierung zweiten Grades könnten sein mengenbezogen, zeitbezogen und leistungsbezogen. Das schauen wir uns jetzt mal an, was hier dahinter steckt. Also mengenbezogen ist relativ schlicht. Haben wir vor der Vorlesung nochmal zusammengesessen mit der Sonja Lehmann, als wir uns die Folien durchgeschaut haben. Und dieses Bild, das ist wirklich insofern interessant, als dass es einen ganz, ganz schlichten Sachverhalt darstellt, so dass man es erst nicht versteht. Ja? Weil was in diesem tollen Bild abgebildet ist, ist nichts anderes als ein Rabattsystem. Ja? Also je mehr ich von einem Stück kaufe, umso geringer sind letztendlich die Stückkosten. Ne? Mengenbezogene Preisdifferenzierung finden Sie bei Äpfeln, bei allen möglichen Gütern. In der Softwareindustrie finden Sie es, ich nehme Sie gleich dran, in der Softwareindustrie finden Sie es beispielsweise bei solchen Key Accounts. Ja. Dass solche Key Accounts hatten wir in der letzten oder vorletzten Stunde. Die Großkunden, denen werden Sie in der Regel Rabatte einräumen pro Lizenz von bis zu 40%. Das ist das, was an der Stelle so üblich ist. Ne. Im Wartungsgeschäft wird es nicht gemacht, aber im Lizenzgeschäft ist es ein übliches Vorgehen. Sie hatten, glaube ich, da. Ich habe vergessen Sie die Abbildung. Ne? Ich hab ja gesagt, vergessen Sie, das soll nichts anderes heißen, dass bei einer geringeren Menge hier der Stückpreis hoch ist und je größer die Menge ist, wird der Stückpreis geringer. Das haben wir aus irgendeinem Buch raus. Wie gesagt, ganz trivialer Sachverhalt, braucht man die Folie nicht zu interpretieren. Also das ist das schlichte Prinzip des Mengenrabatts hier, wie Sie es auch aus allen möglichen Industrien kennen. Z- zeitbezogene Preisdifferenzierung zweiten Grades wird jetzt darauf abstellen, dass man den Preis bemisst anhand des Zeitpunkts der Leistung. Also zu unterschiedlichen Tageszeiten gibt es vielleicht unterschiedliche Tarife oder auch Zeitverzögerung bei der Erbringung der Leistung. Also Beispiele: Telefontarife zu unterschiedlichen Preisen, Bereitstellung von Börsenkursen. Das Bereitstellung von Börsenkursen, das könnte man sich dann einfach so vorstellen, dass man mit leichter Verzögerung kriegen Sie die Börsenkurse heutzutage überall kostenlos, können Sie die abrufen. Aber wenn Sie die in Echtzeit haben wollen, dann müssen Sie eben dafür entsprechend bezahlen. Also in Abhängigkeit der Zeitverzögerung bei der Erbringung der Leistung. Oder auch zeitbezogene Preisdifferenzierung bei Medien. Das kennen Sie sicherlich auch. Oftmals erscheinen Bücher zunächst in einer teuren Hardcover-Variante und werden dann eben erst ein bisschen später entsprechend als Taschenbücher verkauft. Auch Ziel, erstmal die Käufer abzuholen, die so eine hohe Zahlungsbereitschaft haben für so eine Hardcover-Version, und dann kommen die anderen praktisch dran. Ähnlich bei Filmen. Film wird zuerst im Kino gezeigt, mit zurzeit entsprechend rückgängigen Besucherzahlen trotz Avatar, anschließend als Kauf- oder Leih-DVD verwendet, danach im Pay-TV und schließlich finally im Free-TV wird es ausgestrahlt. Leistungsbezogen, das ist für die Softwareindustrie auch ein sehr geläufiges, weit verbreitetes und auch sinnvolles Konzept. Also hierbei wird eine Basisversion eines Produkts hinsichtlich verschiedener Merkmale so verändert, dass unterschiedliche, voneinander klar differenzierbare Versionen entstehen. Was für Beispiele so aus dem Bereich Software würden Ihnen einfallen? Ja, bitte. Microsoft, was erklären Sie es noch? Das ist ein ganz klares Beispiel, weil zum Beispiel die Datenbank, eine Animationsanwendung für die Großnetzwerke, da braucht man dann die Hochwertiger und Office-Software Professional Leistung. Genau. Weil die Office-Datenbank dabei ist, für die Media-Server. Genau, verschiedene Office-Versionen. Die einen haben ein paar mehr Features drin, die anderen haben ein paar weniger Features drin. Oder auch so eine Supply Chain Management Software, beispielsweise so Optimierungssoftwaren aus dem Bereich Operations Research, die dann vielleicht mit einer unterschiedlichen Anzahl von Restriktionen umgehen können. Eben verschiedene Leistungsfähigkeiten von solchen Softwarelösungen. Und was Sie da was die Anbieter dabei sehr häufig machen, ist Folgendes. Die entwickeln zuerst die leistungsfähigste Version. Da würde also praktisch erst das Softwarepaket entwickelt werden oder die Version, wird auch als Versioning bezeichnet, also die Version würde zuerst entwickelt werden, die alles kann und die toll ist. Und praktisch aus reinen Vermarktungsgründen würde man dann anfangen, einige Funktionen dieser Software bewusst abzustrippen, um die dann zu anderen, um weitere Pakete anzubieten, die dann praktisch andere Versionen anzubieten, das wäre der bessere Begriff, die weniger können als das, was die Ursprungsversion konnte. Die Idee ist klar, es geht hier nur um reines Marketing, es geht darum, die Zahlungsbereitschaften der Kunden abzuschöpfen. Deswegen mache ich vielleicht erst die tollste Version, die alles kann, und dann strippe ich hier und da ein bisschen was ab und verkaufe die dann zu niedrigeren Preisen. Hal Varian, der Autor von dem Buch Information Rules, hat es mal so schön beschrieben in seinem Buch auch, fällt jetzt die genaue Phrase nicht mehr ein, die er gebraucht hat, wenn du ein Stück Software entwickelst, mach dir schon im Vorhinein Gedanken, wo du dann die eine oder andere Funktion am Ende auch abschneiden kannst. Ja. Also wenn man praktisch für die erweiterte Version, die komplementäre Version, die Basisversion braucht, wenn das jetzt die Relation zwischen den beiden Produkten ist, dann wäre das was anderes. Das werden wir dann bei dem Follow-the-Free-Ansatz, wenn wir genau auf diese Fragestellung kommen. Hier werden die Produkte, die wir jetzt hier betrachten, die sind nicht komplementär, sondern die sind praktisch substitutiv. Ja, also im Sinne von, entweder nehme ich jetzt die ganz tolle Office-Version oder ich nehme die etwas weniger tolle Office-Version oder ich nehme die tolle Supply Chain Management Software oder die weniger tolle. Und hierbei ist es übrigens auch für die Hersteller, für die Softwarehersteller oder auch die Hersteller anderer Produkte von ganz essentieller Bedeutung, dass man sich darüber Gedanken macht, wie viele Versionen des Produkts man jetzt anbietet. Und da gilt sehr, sehr häufig, dass eine Anzahl von 3 Versionen zu großen Vorteilen für den Anbieter führen kann. Ich will Ihnen das mal an so einem Beispiel, mir fällt jetzt kein schönes aus der Softwareindustrie ein, aber ich will Ihnen das mal erläutern an einem netten Beispiel aus der Fastfood-Industrie, ja, so McDonald's-artig, ja. Also stellen Sie sich vor, McDonald's steht vor der Wahl, 2 oder 3 Versionen auf den Markt zu bringen. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir reden von Cola. Und Ausgangssituation wäre die, McDonald's bietet an eine große Cola und eine kleine Cola. 0,2, 0,4 meinetwegen. So. Jetzt behaupte ich einfach mal, weiß ich nicht genau, die Kunden kommen rein und die Hälfte kauft ungefähr die große Cola und die andere Hälfte kauft ungefähr die kleine Cola. Gut, das ist die Ausgangssituation. Jetzt überlegt man sich bei McDonald's, eine dritte Variante einzuführen, so eine Jumbo-Version meinetwegen. Ja? Also, was passiert? Wir haben 3 Versionen zur Auswahl, die kleine mit 0,2, die ehemals große und jetzt mittlere mit 0,4, ja, und die Jumbo mit 0,8. Der Effekt ist der folgende, das zeigen Marketingforschung, dass die Kunden eine Tendenz zur Mitte haben in dem Fall. Das heißt, der allergrößte Anteil der Kunden wird auf einmal die 0,4-Version der Cola kaufen. Ja? Was letztendlich im Vergleich zur Ausgangssituation natürlich eine klare Besserstellung ist. Das finden Sie also auch für die Softwareindustrie. Da hatten wir vor kurzem mal ein kleineres Softwarehaus beraten, das so eine Projektmanagement-Software auf den Markt bringt, die auch ursprünglich mit 2 Varianten dieser Projektmanagement-Software in den Markt reingegangen sind. Und dann haben wir auch gesagt, also auf jeden Fall versuchen Sie es auf 3 hochzutrimmen, wobei dann, also eine größere noch irgendwie, wobei dann praktisch die entsprechende Move to the Middle realisiert werden kann, dass der Kunde dann die eine entsprechend höhere Zahlungsbereitschaft rausdrückt. Also praktisch so ein rein psychologischer Effekt ist es dann natürlich, den man hier mit der vernünftigen Gestaltung der Versionen, Größe der Versionen, Anzahl der Versionen dann hier auf die Weise erreichen kann. Ja, leistungsbezogene Preisdifferenzierung zweiten Grades, auch Versioning genannt. Und das kann man nach den verschiedensten Dimensionen machen. Das ist hier, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das sind einfach so ein paar Beispiele. Wir können das nach Zeitpunkt und Aktualität machen, nach Komfort, Qualität, Format, Funktionsumfang, Vollständigkeit, Support, eben entsprechend nach allem Möglichen hier. Ne? Ja, hier nochmal ein Beispiel, Musik-CDs zum Versioning. Hier im Sommer 2004 hat BMG versuchsweise ein neues Preismodell für neue Alben ausgesuchter Interpreten eingeführt. Die haben also eine Versionierung gemacht nach Premium, Standard und Basic. Ja, also Basic hat nur eine einfache CD ohne Booklet. Standard ist ein bisschen besser schon und Premium ist also die tolle Variante. Und da muss man jetzt natürlich vorsichtig sein. Ne? Nach Aussage von BMG ist das Modell erfolgreich. Ja, wen wundert es jetzt? Ne? Also BMG wird wahrscheinlich nicht behaupten, oh, das war aber schlecht, was wir da gemacht haben. Ne? Hat angeblich entsprechend den Umsatz gesteigert. Und ja, sind ganz begeistert. Ähnliches Beispiel, was der Kommilitone hat, das ist hier, glaube ich, jetzt nicht mehr das alleraktuellste, Windows 7, ist aber egal, die Preise müssen Sie auch nicht auswendig lernen für die Klausur. Das ist hier einfach mal so ein Beispiel, dass wir gesagt haben, verschiedene Versionen hier werden zu unterschiedlichen Preisen den Kunden letztlich angeboten. Ja, Preisdifferenzierung dritten Grades. Das ist jetzt im Gegensatz zu der Preisdifferenzierung zweiten Grades die Preisdifferenzierung, wo die Kunden vom Anbieter einsortiert werden. Ja, also ich konnte noch wählen als Kunde, welche Microsoft-Version ich jetzt nehme. Aber bei so einer Preisdifferenzierung dritten Grades ist das eben nicht mehr möglich. Und grundsätzlich die Idee besteht darin, dass wir sagen, wir haben eine gruppenbezogene Preisfestsetzung, Unterteilung des Marktes in bestimmte Kundensegmente, zum Beispiel Studenten und Arbeitnehmer. Dann legen wir unterschiedliche Preise für die einzelnen Segmente fest, also Studenten und Rentner zahlen weniger für einen Schwimmbadeintritt, als das vielleicht bei Arbeitnehmern der Fall ist. Varianten der Gruppenbildung, eben personenbezogen, das wäre eben jetzt hier sowas, Studenten, Rentner im Schwimmbad. Regionenbezogen, solange es rechtlich möglich ist, kann ich versuchen, in verschiedenen Regionen unterschiedliche Preise zu verlangen. Und mehrdimensional heißt dann nichts anderes, als dass ich das hier miteinander kombinieren und kreuzen kann und auch kombinieren und kreuzen kann, mit diesen Parametern, wie wir sie bei der Preisdifferenzierung zweiten Grades kennengelernt haben. Das geht entsprechend auch. Voraussetzung für die Anwendung, klar, ich muss die entsprechenden Kundengruppen kennen, die sich in ihrem Kaufverhalten signifikant voneinander unterscheiden. Wenn das geht, ist es gut. Überprüfbarkeit der Gruppenzugehörigkeit kann so ein Thema sein, insbesondere im Internet. Steht hier nur bedingt möglich, wird in der letzten Zeit vielleicht auch gerade im Internet immer einfacher möglich. Und wird auch genutzt, so im Sinne von Login-Effekte zu erzeugen. Was ist damit gemeint in dem Kontext? Damit ist in dem Kontext gemeint, wenn ein Softwarehersteller vielleicht hergeht, wie Microsoft und der Uni in den verschiedensten Bereichen große Rabatte anbietet, dann machen die das natürlich nicht, weil sie so selbstlos sind und weil sie unbedingt Forschung und Lehre fördern wollen, sondern weil sie wollen, dass die Studenten mit der Software entsprechend arbeiten und dann vielleicht später, wenn sie mal selbst Entscheidungsträger sind, dann auch entsprechend so entscheiden für eine solche Software. Ja, schauen wir uns für heute abschließend mal, ich bin ein bisschen schneller durchgekommen, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, nochmal einen weiteren Punkt der Preisbildung an, nämlich das Thema Aggregation von Produkten und Preisbindung. Das wäre so praktisch das nächste Thema. Wir hatten die Preisdifferenzierung gemacht und jetzt stellen wir uns die Frage, ob und inwieweit es eigentlich sinnvoll ist, dass wir bestimmte Produkte einzeln verkaufen, dass ich vielleicht PowerPoint, Word, Access und Excel einzeln verkaufe, beziehungsweise unter welchen Bedingungen es eigentlich sinnvoll ist, dass ich die bündel und gemeinsam verkaufe. Also, da gibt es verschiedenste Formen hier. Das sogenannte Pure Bundling heißt, dass Produkte nur im Paket erhältlich sind. Ich weiß es jetzt gar nicht. Kann man sich so ein Excel auch einzeln bei Microsoft kaufen? Ich frage mal, da hinten ist der Microsoft-Spezialist. Excel, könnte ich das auch, wenn ich wollte, einzeln verkaufen? Oder gibt es das nur? Okay. Okay, und dann machen wir es hier mal, vielen Dank, vereinfacht kann man sagen, in der Regel könnte man, also so das Office-Paket könnte man hier als ein ganz gutes Beispiel bringen. Mixed Bundling, was ist das? Die Produkte werden sowohl im Bündeln als auch einzeln verkauft, beispielsweise werden das Music-Downloads als Einzeltracks oder eben auch als Alben. Ja, Sparmenüs, sind wir schon wieder bei den Fast-Food-Ketten, okay. Und Einzelartikel und Dossiers bei Spiegel Online. Das letzte wüsste ich jetzt, kenne ich jetzt gar nicht so richtig, das Beispiel. Also hier Produktbündelung, Beispiel Microsoft. Ja, Vorteile von Produktbündelung. Wir werden dann nächste Woche, wenn wir uns das noch ein bisschen mathematisch anschauen, unter welchen Bedingungen das jetzt tatsächlich vorteilig ist. Hier, heute werden wir mal den verbalen, den qualitativen Teil machen. Also Produktbündelung kann zum einen mal so im Sinne von Netzeffekten auch dazu führen, Produkte selbst in den Markt reinzudrücken. Ja. Was für Beispiele würden Ihnen dazu einfallen? Jetzt mal so ein bisschen strategisch. Was fällt Ihnen da ein? Man bündelt Produkte, verkauft sie zusammen, um letztendlich auch andere eigene Produkte in den Markt zu drücken. Gibt eigentlich ein ganz offensichtliches Beispiel, was auch überall bei der EU beispielsweise diskutiert worden ist. Ja? Ja? Ja, bei Microsoft ist Outlook dabei und dann braucht man den entsprechenden Exchange-Server. Ganz genau, das sind solche Punkte, ja?
Ja, wenn man sich so eine Windows-Version kauft, ist das schon immer der
Internet-Explorer dabei. Ja, wenn man sich Windows kauft, und haben wir nochmal das gleiche Beispiel Windows, ist der Internet-Explorer entsprechend immer dabei und lässt sich sehr häufig auch nur schwer irgendwie vertreiben. Ja, hatte ich schon mal eine Weile mit gekämpft, dann habe ich es irgendwann aufgegeben, ja. 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 Ja, ja. Ich würde noch mal gern, sehr gut, ich würde noch mal gern zu dem Microsoft-Beispiel zurückkommen. Microsoft ist ja, ich weiß nicht, ob und inwieweit Sie das mitbekommen haben, ist ja von der EU mehrfach zu hohen Geldstrafen verurteilt worden, weil sie genau dieses Bundling durchführen. Ja, weil sie genau das tun. Wie heißt dieses Stück Software? Den Windows Real Player heißt der. Heißt der so? Media Player, genau, vielen Dank. Media Player haben Sie ja auch dann praktisch immer gleich in Ihrem Paket drin. Und jetzt sind Sie von der EU, wie gesagt, mehrfach zu Schadenszahlungen verurteilt worden, auch deswegen, weil Sie Ihre Schnittstellen nicht offenlegen. Was würden Sie denn dazu sagen? Würde mich mal Ihre Meinung interessieren. Ich stelle mal eine provokante These auf, bewusst. Ich könnte ja sagen, ich jetzt als DAO finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ich kaufe mir da die entsprechende Software, die DVD, die CD, und dann kriege ich das auf meinem neuen Notebook, kriege selbst ich in einer Viertelstunde, habe ich das alles installiert, ist das hochgefahren, und das finde ich prima. Ja. Was ist denn der Hintergrund, warum die EU-Kommission da an der Stelle ihr Veto eingelegt hat und gesagt hat, das geht so nicht? Was würden Sie denn, ich weiß jetzt nicht, wer zuerst war, ich nehme mal Sie. Okay. Okay, aber ich könnte ja immer noch sagen, na gut, davon geht jetzt ja die Welt nicht unter, ja. Also wenn jetzt alle mit dem Internet Explorer unterwegs sind, ja. Ja. Das ist ja, dass man, wenn man Wettbewerb verhindert, dass man Innovation verhindert und langfristig ist der Kunde dann doch der Dumme, weil es kein besseres Internet-Explorer gegeben wird. Ja, Verhinderung von Innovation ist ein wichtiger Punkt, ja?
Ja, also genau das hat man ja gesehen, ja. Bei Microsoft, dass sie eben bei der Entwicklung vom Internet-Explorer dann aufgehört haben im Wesentlichen.
Ja.
Ja. Auch wieder in Gang gekommen, haben neue Versionen rausgebracht.
Ja.
Aber ich glaube, der wesentliche Grund, warum gegen Microsoft damals vorgegangen wurde oder immer noch vorgegangen wird, glaube ich, war, dass man bei der Installation nicht die Möglichkeit hatte, den Internet Explorer rauszulassen aus der Installation. Und dass man ja bei Windows jederzeit, wenn man in diesen Explorer, in dieses normale Windows Explorer Fenster oben eine Webseite eingegeben hat, dass man dann immer automatisch den Internet Explorer bekommen hat und dass da die Wahlfreiheit gefehlt hat, das war im Wesentlichen der Angriffspunkt bei der Klage, soweit ich das
erinnere. Das ist genau so, wie Sie es gerade schildern. Jetzt hatte da der Anwalt von Microsoft hatte dazu folgende Gegenargumentation aufgebaut, und die sind ja auch nicht dumm, diese Leute. Der hat jetzt von irgendeinem beliebigen Automobilhersteller gesprochen, hat gesagt, aber Sie würden ja auch nie im Leben einem Automobilhersteller wie Ford, ich glaube Ford war das Beispiel, warum auch immer, verbieten, ja, jetzt irgendwelche speziellen Armaturenbrett oder expliziten Ford ABS einzubauen. Also im Grunde genommen macht Microsoft doch eigentlich nur das, ja, was in anderen Branchen auch gemacht wird. Und warum schreiten sie dann nicht auch bei der Automobilindustrie ein, wo sich keiner drum schert, ob jetzt bestimmte Komponenten von dem gleichen Hersteller oder vom anderen eingebaut werden? Warum ist es denn trotzdem aus meiner Sicht, glaube ich, gerechtfertigt, dass sie eingeschritten sind? Ja? Lauter, bitte nochmal.
Es ist einfacher zu substituieren, die einzelnen Komponenten in einer Software, als in drüber im Auto. Weil die Schnittstellen müssen ja einerseits passen.
Okay. Ja. Also das Thema Offenheit der Schnittstellen war an der Stelle tatsächlich ein ganz gewichtiges, richtig, ja? Ja, wahrscheinlich könnte man sich jetzt auch ein Beispiel konstruieren, wo man jetzt irgendein Special Feature jetzt noch für die Automobilindustrie sich praktisch denkt, und dann könnten wir weiter diskutieren, ja? Könntest du mal ein bisschen lauter sagen? Ja. Ja, sehr gut. Ja, ja, also genau in diese Richtung ging die Argumentation. Und da wird die auch absolut sinnvoll. Also die Argumentation war die, wir haben auf dem Softwaremarkt sogenannten Netzeffektmarkt. Und diese Netzeffektmärkte, wenn Sie es nicht gelesen haben, müssten Sie es in diesem Buch da von uns, wo wir die Seiten auch angegeben hatten, mal durchlesen. Die haben eben eine Tendenz Richtung Monopol, genau wie Sie es gesagt haben. Und Microsoft ist da ja ein wunderbares Beispiel dafür. Und in dem Moment, wo Sie dann sowieso auf einem Markt sind, der so eine Tendenz zum Monopol hat, im Sinne von so einem Winner-Takes-It-All-Prinzip, wenn Sie dann noch in der Softwareindustrie die Chance haben, jetzt praktisch dadurch, dass Sie die Schnittstellen, dass Sie die APIs nicht offenlegen, jetzt anderen Wettbewerbern es mehr oder weniger unmöglich machen, ein kompatibles Produkt herzustellen, dann kommt genau das, was der Kommilitone, was Sie gesagt hatten, dann wird nämlich tatsächlich die Innovationsfähigkeit, Innovationstätigkeit der ganzen Industrie beeinträchtigt, weil so ein kleines Unternehmen, selbst wenn wir jetzt in der Lage sind, wären, einen besseren Media Player entsprechend zu entwickeln, hätte entsprechend am Markt keine Chance. Ja, und damit würde dann praktisch die ganze Innovationstätigkeit in diesem Bereich dann so ein bisschen lahmgelegt werden. Und genau das, was Sie gesagt hatten, gilt natürlich auch. Das war dann bei einer ganzen Weile so, dass der Internet Explorer so als Monopolist praktisch auch immer schlechter geworden ist, als sich Sicherheitslücken hatte. Und erst als die Verbreitung von Firefox entsprechend nach oben ging, haben sie dann, ich glaube, es war die Version 7, es dann letztendlich geschafft, auch eine, so aus meiner Perspektive, da viele von Ihnen kennen sich da besser aus als ich, einen ordentlichen Browser dann letztendlich entwickelt zu haben. Also auch das, was wir schon mal in einem anderen Kontext hatten, dann die Open-Source-Community faktisch als letzter ernstzunehmender Konkurrent für Microsoft an der Stelle. Ne? Ja. Die Unterstützung von Standards jetzt auch durch den Internet Explorer. Ne? Und das hätten sie wahrscheinlich nicht, das hätten sie, oder die Vermutung wäre, dass sie es nicht getan hätten, wenn nicht Firefox auch ein entsprechend ernsthafter Wettbewerber geworden wäre. Ne? Also das kann so ein paar strategische Überlegungen könnten das sein zum Thema Produktbundling, warum wir als Softwareanbieter Produkte gemeinsam verkaufen. Und wie man das dann formal begründen kann, also zeigen kann, unter welchen Bedingungen ist es in welcher Form vorteilhaft. Das machen wir weiter mit dem Thema Preisbündelung. Das war das, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und ich möchte mal starten mit so einer Art Klassifikation. Was für Arten von Bündelungen gibt es denn? Und danach wollen wir uns dieses Thema mal ein bisschen formal anschauen. Ja, so nach dem Motto, mal formal schauen, unter welchen Bedingungen lohnt sich denn so eine Preisbündelung eigentlich für einen Softwarehersteller, also immer aus Anbieterperspektive. So, und das haben wir auf der Folie mal unterteilt in Angebot, Produktart, Integrationsgrad und Preishöhe. Ich fange mal hier links an aus Ihrer Sicht. Angebot, reine Bündelung, das würde nun bedeuten, dass bestimmte Produkte eben nur gemeinsam als so ein Bündel angeboten werden, dass man es also nicht entsprechend einzeln kaufen kann. Gemischte Bündelung wäre, ich kann die Produkte sowohl im Bündel kaufen als auch einzeln. Also Microsoft Office wäre hier so ein Beispiel für gemischtes Bündeln, kann ich als Paket kaufen. Ich kann aber, wenn ich auch will, diese Produkte einzeln erwerben. Und Entbündelung, das ist dann logisch, das ist dann einfach, dass ich die Produkte nur einzeln erwerben kann. Was kann ich im Softwaregeschäft so alles zusammenbündeln oder eben auch nicht? Ich habe hier Softwareprodukte, kann Wartung sowie Service und Support anbieten. Da wäre die Bündelung dann relativ naheliegend eben die, dass wir sagen, okay, wir bündeln die Softwarelizenz gleich mit dem Verkauf auch von entsprechenden Wartungs- und Serviceangeboten. Ne? Das wäre dann hier schlicht und ergreifend die Bündelung. Man kann unterteilen nach dem Integrationsgrad, also komplementär, ist klar, dann ergänzen sich die Produkte eben in irgendeiner Art und Weise. Substitutiv könnte man sich auch Bündel vorstellen, vielleicht eine Software, also zwei Softwarekomponenten, die für unterschiedliche Sprachen gebaut worden sind, wo sie dann vielleicht das chinesische und das englische Produkt mit im Package drin haben oder auch vielleicht unabhängig voneinander, wobei dieses unabhängig werden sie relativ selten finden, weil so eine gewisse Abhängigkeit können sie zumindest intellektuell eigentlich fast immer konstruieren, wenn sie da jetzt vielleicht mehrere Softwareprodukte dann da drin haben. Ja, weiteres Unterscheidungsmerkmal wäre die Preishöhe. Additiv, Superadditiv und Subadditiv. Additiv ist, glaube ich, relativ klar. Das würde bedeuten, dass das Bündel genauso viel kostet wie die Summe der Einzelprodukte. Superadditiv würde bedeuten, dass das Bündel mehr kostet als die Einzelprodukte. Und Subadditiv ist das, was man in der Regel finden würde, dass das Bündel weniger kostet als die Summe der Einzelprodukte. Das wäre, glaube ich, der Normalfall mit dem Subadditiv hier. Das würden Sie bei so einem Bündel wie Microsoft Office würden Sie das finden oder auch in allen möglichen anderen Bereichen. Wenn Sie an eine Urlaubsreise oder sowas denken und Sie haben da vielleicht Flug, Hotel und Mietwagen drin, dann wird das in der Regel subadditiv sein, dass eben praktisch die gesamte Reisebündel weniger kostet als die Summe der Einzelprodukte. Wir haben eben noch im Kreis hier der Mitarbeiter zu dritt zusammengesessen und haben uns überlegt, ob es eigentlich ein Beispiel für Superadditiv gibt. Fällt Ihnen da irgendwas ein? Also uns ist was eingefallen, aber nichts aus dem Softwarebereich. Also wo das Bündel teurer ist als die Summe der Preise der Einzelnen. Am tollsten wäre es, wenn Sie eine Idee hätten, was aus dem Softwarebereich, ob es da irgendwie sowas gibt. Also wir waren auch nicht besonders kreativ, muss ich sagen, aber uns ist ein Beispiel eingefallen, das jetzt vielleicht nicht das Hightech-IT-Beispiel ist, aber ein Mitarbeiter sagte, Spaghetti-Eis wäre für ihn so ein Beispiel, ja, dass sie dann das Spaghetti-Eis entsprechend nehmen, wo dann wahrscheinlich die einzelnen Produkte, ich weiß gar nicht genau, was da drin ist, Erdbeer-Vanille-Eis oder sowas, dann wahrscheinlich geringer ist als dann praktisch das Gesamtprodukt. Oder vielleicht gibt es noch viel schönere Beispiele, würde mich freuen. Bei Lebensmitteln generell, dass die Kosten meistens mehr kosten. Dann gibt es ja auch die Preisschilder, dass man das in Kilo angeben soll. Es gibt manche Produkte, die sind echt größeren Mengen teurer als die kleineren Mengen. Okay, so bei Lebensmitteln, ja, okay. Ich gehe so selten einkaufen und dann habe ich da keine Ahnung. Okay. Gut, aber soll uns jetzt auch, glaube ich, nicht weiter beschäftigen, hatten wir noch gerade vorhin drüber nachgedacht. Also das wären so praktisch so Klassifikationen, wie man bestimmte Produkte zusammenbündeln könnte. Und was wir uns jetzt anschauen werden, ist die Fragestellung, unter welchen Bedingungen macht es denn aus Sicht eines Anbieters Sinn, Produkte gemeinsam oder Produkte einzeln zu verkaufen. Und diese Vorteilhaftigkeit von Bündelungsstrategien, die hängt im Wesentlichen von zwei Parametern ab. Und Nummer eins ist die Korrelation der Zahlungsbereitschaften der Kunden für die Produkte. Also nehmen wir an, ich wäre ein Anbieter, ich stelle zwei Produkte A und B her, und ich frage mich jetzt, ob ich die einzeln verkaufe oder gebündelt verkaufe. Dann würde ich mir zunächst mal die Korrelation der Zahlungsbereitschaften anschauen, und zwar die Korrelation ihrer Zahlungsbereitschaften. Also das würde bedeuten, ich würde versuchen zu ergründen, wie viel ist jeder Einzelne von Ihnen bereit, für das Produkt A und für das Produkt B zu zahlen. Und jetzt kommt es an auf die Korrelation dieser Zahlungsbereitschaften. Also, wenn Sie beispielsweise sagen würden, Sie sind bereit für das Produkt A viel zu zahlen und auch bereit für B viel zu zahlen, weil irgendwie beides spannend ist, dann hätten wir bei Ihnen eine positive Korrelation der Zahlungsbereitschaften. Das Gleiche wird gelten, wenn Sie sagen, weder das A noch das B ist mir viel wert. Ne? Das wären so positive Korrelationen der Zahlungsbereitschaften. Und eine negative Korrelation der Zahlungsbereitschaften, ist jetzt klar, was jetzt kommt. Das wäre dann so, dass die meisten von Ihnen, die sagen würden, ja, A ist super, für A würde ich grundsätzlich sehr viel bezahlen, aber B brauche ich nicht wirklich. Also ist bei A eine hohe Zahlungsbereitschaft, für B eine niedrige Zahlungsbereitschaft. Da hätten wir dann eine negative Korrelation dieser Zahlungsbereitschaften. So, vielleicht, was könnten Sie sich denn vorstellen? Das einfach mal testen, ob Sie schon eine Idee haben. Wie das denn wirken könnte. Ich bin der Anbieter und ich kenne die Korrelation Ihrer Zahlungsbereitschaften für zwei Produkte. Und ich weiß dann, dass sie entweder tendenziell positiv ist oder dass sie vielleicht negativ ist. Was könnten Sie sich denn vorstellen, was das für eine Auswirkung hat auf die Frage, ob ich meine Produkte gebündelt oder ungebündelt verkaufe? Hat da schon jemand eine Idee? Das ist also jetzt nichts Strategisches, ja, keine großen Hintergedanken, sondern jetzt wirklich einfach ganz quantitativ mathematisch gedacht. Haben Sie da eine Idee? Ich weiß nicht, wer zuerst war. Ich glaube, Sie waren ein bisschen.
Ich würde das so sagen, wenn das beides hoch ist, würde es für mich mehr Sinn machen, das beides gebündelt zu verkaufen, aus dem Grund, weil ich die Vertriebskosten dann geringer halten kann. Die sowieso schon sehr niedrig sind, aber dann müsste ich das halt nur auf eine CD zum Beispiel pressen, ein Handbuch haben dafür.
Ja, also Sie argumentieren schon so ein bisschen auch strategisch mit Vertrieb und wie das dann zusammenhängen könnte. Ich würde es gerne nochmal sozusagen unten halten, die Diskussion. Also ganz schlicht, es geht jetzt nur um den Verkauf und um die Frage, mache ich das jetzt gebündelt oder ungebündelt?
Ich würde es genau andersrum machen. Ich würde es eher bei der negativen Korrelation machen, weil wenn beide Produkte eh beliebt sind und die Leute bereit sind, für die zu zahlen, wird ja im Bündel im Allgemeinen ein Kandidat werde ich meistens einen niedrigeren Preis verlangen würden. Und so, wenn die beide gut sind, würde ich mehr verdienen. Aber wenn zum Beispiel negative Korrelation ist, dann könnte man das in ein Bündel reinnehmen, dass sie nur zusammen verkauft werden, wenn für eins bereit ist zu zahlen, dass das andere dann eben vielleicht noch mitnehmen muss in dem Sinne.
Ja, also die Grundaussage stimmt. Also grundsätzlich gilt, bei negativen Zahlungsbereitschaften ist eine Bündelung tendenziell vorteilhaft. Ich glaube, so die Begründung ging schon in die richtige Richtung. Man müsste aber noch versuchen, mal noch ein bisschen schärfer zu fassen. Ne? Hier steht im Grunde genommen die Begründung ansatzweise. Diese negative Korrelation ist für mich als Anbieter eine tolle Sache deswegen, weil die letztendlich führt zu einer Reduktion der Varianz für die Zahlungsbereitschaften des gesamten Bündels. Also Reservationspreis ist hier nur ein anderes Wort für Zahlungsbereitschaft. Das ist letztlich genau dasselbe. Also die Grundidee ist die, wenn wir solche negative Korrelationen der Zahlungsbereitschaften haben, dann führt es zu einer Verringerung der Varianz der Zahlungsbereitschaften für das gesamte Bündel. Und das zeige ich Ihnen hier mal auf der folgenden Folie oder auf den folgenden beiden Folien hier. Nehmen wir mal an, das sind jetzt die Verteilungen der Reservationspreise. also der Zahlungsbereitschaften, für zwei Produkte. Und hier stehen praktisch die Geldeinheiten, die die Konsumenten bereit sind, für die Produkte letztlich zu bezahlen. Und dann haben Sie hier zwei Produkte mit diesen beiden Verteilungsfunktionen hier. Na, das müssten Sie hier so lesen, dass bei diesem Produkt hier beim Preis von 15 wären ungefähr 20% der Konsumenten hätten eben diese Zahlungsbereitschaft entsprechend. Ne? So, und das müssen Sie, haben wir eben gemerkt bei der Vorbereitung der Veranstaltung, das müssen Sie entsprechend umdrehen. Also, das ist hier das Produkt 1, die dunkle Kurve, und hier wäre dann entsprechend so der entsprechende Erwartungswert hier, würde bei 20, also bei 15 wäre hier dieser Punkt und 2 wäre in dem Fall die Standardabweichung. Demgegenüber wäre hier bei diesem Produkt wäre die Standardabweichung 3, was Sie daran sehen, dass dieses ganze Teil eben ein bisschen flacher verläuft. Also, das wäre praktisch die Ausgangssituation. Und jetzt kommt die Frage, was bewirkt jetzt diese Korrelation dieser Zahlungsbereitschaften? Und da passiert dann Folgendes. Wenn wir jetzt gehen zu den Zahlungsbereitschaften für das Bündel, also wir verkaufen jetzt die beiden Produkte gemeinsam, führt eine negative Korrelation, das ist die dunkle Kurve hier, zu einer solchen Stauchung dieser Verteilungskurve. Ne? Und in dem Moment, wo die Korrelation positiv wird, ist das hier so eine wenig gestauchte, so eine entsprechend breite Funktion, die wir dann haben. So, und der Vorteil für den Anbieter, wenn wir hier so eine mit diesem Verlauf hier haben, also mit einer geringeren Standardabweichung auch, der Vorteil liegt dann darin, dass ich hier viel besser einen Preis setzen kann, wo ich dann viele Leute von Ihnen praktisch mitnehmen kann. Also ich mache mir das sowas ganz gern klar an solchen ganz simplen Zahlungsbeispielen. Bleiben wir mal bei den beiden Produkten und jetzt würden wir einfach mal ein paar Zahlen nehmen. Wenn wir mal sagen, Sie sind bereit für das Produkt A4 und für das Produkt B 10 Geldeinheiten zu bezahlen und bei dem Kollegen ist es genau umgekehrt, der wäre eben bereit für das eine Produkt, für das A jetzt 10 und für B 4 zu bezahlen. Dann kriegen Sie auf diese Weise praktisch eine Homogenisierung der Zahlungsbereitschaften für das gesamte Bündel unter der Prämisse, dass die Zahlungsbereitschaft für das Bündel der Summe ihrer Zahlungsbereitschaft für die Produkte A und B entspricht. Das hieß jetzt in dem Beispiel, hätten Sie beide unter der Annahme eine Zahlungsbereitschaft von 14 für das Bündel, und zwar alle beide, Sie beide. Und das ist für mich als Anbieter natürlich klasse, weil dann könnte ich eben entsprechend einen ganz schlichten Preis von 14 setzen und das wäre für mich in der Regel eine gute Sache. Während, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, beide eine positive Korrelation der Zahlungsbereitschaften hätten, der eine von Ihnen sagt, finde ich beides toll, bin für beides bereit, viel zu zahlen, und Sie finden beides doof, ja, sowohl A als auch B, haben jeweils geringe Zahlungsbereitschaften, dann bekomme ich hier so eine riesige Palette rein. Der eine hat dann vielleicht 20, wenn er für beide Produkte 10 zahlen würde, 20 Zahlungsbereitschaft für das Bündel, und der andere 8, wenn er jeweils 4 Geldeinheiten zahlen will. Und dann wird es für mich entsprechend schwierig, den richtigen Preis dann zu setzen. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf den Gewinn, den ich als Anbieter machen kann. Denn genau diese, aus dieser Verteilungsfunktion, ich gehe hier nochmal zurück, lässt sich dann eben eine solche Preisabsatzfunktion ableiten, wie Sie sie hier sehen. Und dann sehen Sie eben hier diese relativ steile Preisabsatzfunktion, die sich ergibt bei einer homogenen Zahlungsbereitschaftsstruktur, die wiederum aufgrund der negativen Korrelationen resultiert. Wenn ich dann hier beispielsweise mit so einem Preis von, ich weiß nicht, was das hier genau ist, 33, 34 rangehe, dann würden hier in diesem Fall so gut 70% der Kunden würden dann entsprechend das Produkt kaufen. Und dann, wenn wir dann hier, würden wir hier rübergehen, dann hätten wir diese schraffierte Fläche als den Gewinn. Dieses KV, das sind die variablen Kosten, die entstehen. So, während wenn wir eine eher heterogene Zahlungsbereitschaft haben, dann haben wir keine ganz so flache Preisabsatzfunktion hier. Und bei einem solchen Preis würden wir dann letztendlich da landen und nur noch 50% der Konsumenten wären praktisch bereit, dieses Bündel dann auch zu kaufen. So, das ist jetzt mal die eine Überlegung. Ja, die eine Überlegung, inwieweit die Korrelation der Zahlungsbereitschaften die Vorteilhaftigkeit bestimmt. Diese Korrelation der Zahlungsbereitschaften allein, ich nehme sie gleich dran, ist es aber noch nicht. Ja? Sondern es kommt noch ein zweites Kriterium hinzu, das wir behandeln müssen. Das ist nämlich die Höhe der variablen Kosten. Die Höhe der variablen Kosten ist praktisch der zweite Einflussfaktor, den wir haben, auf die Vorteilhaftigkeit von Bündelungsstrategien. Und das möchte ich Ihnen hier dann auch mal anhand eines kurzen und einfachen Beispiels zeigen. Also, wir hätten hier ein Beispiel mit zwei Konsumenten und deren Zahlungsbereitschaften für ein Produkt 1, für ein Produkt 2 und für ein Bündel. Und was Sie hier sehen, ist jetzt, dass wir als Beispiel mal bewusst gewählt haben, eine sehr negative Korrelation der Zahlungsbereitschaften. Also das müssen Sie so lesen, der Konsument 1 wäre bereit, für Produkt 1 8 Geldeinheiten zu bezahlen und der Konsument 1 wäre bereit, für Produkt 2 4 Geldeinheiten zu bezahlen. Und wir nehmen jetzt einfach an, dass die Zahlungsbereitschaft für das Bündel der Summe der einzelnen Zahlungsbereitschaften entspricht. Also wird er hier 12 zahlen. Konsument 2 tickt genau andersrum. Also wird 4 für Produkt 1, 8 für Produkt 2 und dementsprechend auch 12 Geldeinheiten für das Bündel verkaufen. Hat diese Zahlungsbereitschaften. So, jetzt würden wir uns als Anbieter fragen, was ist denn der optimale Preis für mich? Und der optimale Preis für Produkt 1 bei, das muss ich nochmal wiederholen, wir gehen davon aus, oder ich habe es noch gar nicht gesagt, was heißt wiederholen, das ist also ein Beispiel für ein Produkt mit hohen variablen Kosten. Wir gehen also davon aus, dass wir variable Kosten in Höhe von 7 Geldeinheiten hier haben. Das heißt, der optimale Preis ist hier 8, wenn ich als Anbieter Produkt 1 anbiete. Warum 8? Ja, höher kann es nicht sein, also 9 kann der Preis nicht sein, weil dann wird niemand das Produkt kaufen, weil die Zahlungsbereitschaften eben bei 8 bzw. bei 4 sind. Und 7 kann es auch nicht sein, weil mir dann entsprechend hier der Konsument 1 durch die Lappen gehen würde. Und unter 7 kann es schon gar nicht sein, wenn die variablen Kosten eben hier bei 7 sind. Also ist der optimale Preis für Produkt 1 wie auch für Produkt 2 8. Für das Produkt 2 gilt das gleiche wie für 1. Und für das Bündel kriege ich hier an der Stelle überhaupt gar keinen Preis zustande, weil die variablen Kosten eben bei 7 pro Stück sind und dann wäre ich schon entsprechend bei 14. Also Bündelung käme hier gar nicht ernsthaft in Frage. wenn ich das jetzt weiter rechne, führe hier einfach die variablen Kosten ein, dann habe ich hier entsprechend einen Deckungsbeitrag von 1, sowohl für das Produkt 1 als auch für das Produkt 2. Und ich würde eine Menge jeweils absetzen von dem Produkt 1 und dem Produkt 2. Und dann würde ich eben hier bei Entbündelung, also bei dem einzelnen Verkauf der Produkte, würde ich dann entsprechend einen Gewinn von 2 Geldeinheiten machen und Bündel käme hier nicht in Frage. So, was passiert, wenn ich jetzt die variablen Kosten runterdrehe? Wie wird das ja so für digitale Produkte und Software hier angenommen haben? Wir nehmen logischerweise das gleiche Beispiel. Der optimale Preis, der bleibt hier bei 8 Geldeinheiten. Und die Zahlungsbereitschaft für das Bündel bleibt hier natürlich auch bei 12 Geldeinheiten. Und der optimale Preis für das Bündel liegt hier natürlich entsprechend bei 12 Geldeinheiten. Variablen Kosten sind 0, also könnte ich hier die Zahlungsbereitschaften der Konsumenten, die wir hier haben, könnten wir hier entsprechend komplett abschöpfen. So, bei variablen Kosten von 0 entspricht der Preis dem Deckungsbeitrag. Also hätten wir hier für Produkt 1 einen Deckungsbeitrag von 8, für Produkt 2 einen Deckungsbeitrag von 8 und für das Bündel einen in Höhe von 12. Abgesetzte Menge. Also wir würden hier wiederum die Menge 1 von dem Produkt 1 und die Menge 1 von dem Produkt 2 verkaufen. Und das Bündel, das könnten wir hier dann entsprechend an beide Konsumenten absetzen. So, und jetzt dreht sich hier an der Stelle der Gewinn entsprechend. Das heißt, Sie haben hier entsprechend einen Gewinn von 16 bei der Entbündelung und einen Gewinn von 24 bei der Bündelungsstrategie. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Abhängigkeit des Gewinns einmal von bei Bündelung, das ist der blaue, und Entbündelung, das ist der andere, hier anschauen, jetzt konkret auf dieses Zahlenbeispiel bezogen, dann haben Sie hier praktisch so eine Art Break-Even-Punkt. Ne, so eine Art Break-Even-Punkt, bei dem Sie sagen können, wenn die variablen Kosten kleiner sind als dieser Break-Even-Punkt, in dem Fall ist das 4, dann ist der Gewinn entsprechend bei Bündelung höher und wenn er größer ist, dann ist er bei Entbündelung entsprechend höher. So, das heißt, wir hätten hier praktisch diese beiden Einflussfaktoren, Korrelation der Zahlungsbereitschaften und Höhe der variablen Kosten auf die Vorteilhaftigkeit von Bündelung oder Entbündelung dargestellt. So, und jetzt hatten Sie eine Frage. Wie bitte nochmal? Die hier? Also die Kurven, wie wir sie hier angenommen haben, die sind also nicht empirisch erhoben. Ja, das ist jetzt eher, sagen wir mal, so eine mathematische Fundierung, dass man sagt, unter der Bedingung, dass die Funktionen jetzt so aussehen, würde genau das passieren. Aber ich würde trotzdem ganz gerne nochmal diskutieren. Was wäre Ihre Hypothese, wie es in der Praxis eher aussieht?
Dass es bei den geringeren
bei geringer einen flacheren, ja. Und danach dann heftig runtergeht. Meinen Sie, kennst du da empirische Erhebungen, wie das?
Das kommt natürlich aufs Produkt drauf an. Ich meine, das ist ja auch die Frage, wie sozusagen die Kunden, was die halt für maximale Zahlungsbereitschaften haben. Und wenn man natürlich jetzt ein Segment hat, wo es überwiegend, ich sag mal, Schnäppchenjäger gibt, dann wird es vermutlich eher flach am Anfang sein. Mhm. Aber wenn es ausgeglichen ist, gerade wenn man sehr viele Kunden anschaut, würde ich sagen, da alles denken. Mhm. Aber umso größer das N wird, umso eher geht es natürlich gegen eine normale.
Ja. Ja, richtig. Okay, vielen Dank. Mhm. Gut, und auch bei dem sogenannten Site-Licensing, was Sie vielleicht kennen hier, von Campus-Lizenzen für Software, für SPSS-Software beispielsweise, auch dieser Preissetzung liegen also, sagen wir mal, ganz ähnliche Überlegungen zugrunde. Also auch hier gilt, je höher die variablen Kosten des Gutes sind, umso geringer ist dann entsprechend für den Anbieter, sagen wir mal, so eine Strategie, solche Campus-Lizenzen für bestimmte Produkte zu vergeben. Und das wiederum heißt dann, dass so ein Konzept auf dem Softwaremarkt eben auch tendenziell für solche Softwarelösungen mit relativ geringem Service- und Beratungsbedarf dann vorteilhaft ist. Also das wird häufig auch in der Literatur praktisch unter der Überschrift Bündelung diskutiert. Schauen wir uns im Folgenden für diese Preisstrategien abschließend noch die drei aus der Literatur bekannten dynamischen Preisstrategien an. Was ist eine dynamische Preisstrategie? Eine dynamische Preisstrategie ist eine solche, die direkt praktisch in Betracht zieht, Preise über den Zeitablauf zu verändern. Also bisher hatten wir implizit immer von statischen Preisstrategien gesprochen, wenn wir uns eine Preisdifferenzierung überlegt hatten. Und jetzt würden wir praktisch von vornherein sagen, dass wir unsere Preise im Verlauf ändern wollen, weil das für uns als Anbieter vorteilhaft ist. Also, beginnen wir mit der sogenannten Penetration Pricing Strategie, wo es im Grunde genommen darum geht, dadurch, dass wir vielleicht mit einem niedrigen Preis in den Markt einsteigen, Marktanteile gewinnen wollen, diesen Preis dann im Laufe der Zeit ansteigen lassen wollen, vielleicht in dem Moment, in dem wir praktisch dann im Markt drin sind. Und so wie es hier steht, ist diese Strategie, kann insbesondere auf Märkten mit Netzeffektcharakter sinnvoll und vorteilig sein. So nach dem Motto, stellen Sie sich vor, Sie wollen gegen einen Marktführer im Wettbewerb antreten. Der Marktführer ist bereits in der Lage, seinen Kunden Netzeffekte anzubieten, also Kompatibilität, großes Netzwerk. Dann habe ich vielleicht als kleiner Software-Vendor überhaupt nur die Chance, in diesen Markt reinzukommen, wenn ich eine Niedrigpreisstrategie fahre. Und wenn ich es dann vielleicht geschafft habe, tatsächlich in den Markt reinzukommen, kann ich auch drüber nachdenken, entsprechend die Preise zu erhöhen. Deswegen wird Software in vielen Fällen auch verschenkt, um dann in einen solchen Markt reinzukommen. Und das geht natürlich auch nur deswegen, weil die variablen Kosten von so einem Stück Software nahezu null sind. Wenn das nicht so wäre, könnten wir nicht in Zeitungen, beispielsweise in Zeitschriften, irgendwelche DVDs beilegen, die unsere Software, auf der unsere Software drauf ist. Im Extremfall kann das sogar so weit gehen, dass das Verschenken von Produkten oder sogar Draufzahlen bedeutet. Formal haben wir mal in einem Paper gezeigt, dass eine Niedrigpreisstrategie umso vorteilhafter ist, je höher, also je größer die Verbreitung des Marktführers ist. Das ist, glaube ich, intuitiv auch sofort einleuchtend. Und zum Zweiten, je höher der Netzeffektfaktor ist, Den Netzeffektfaktor, den machen wir in der E-Business-Veranstaltung in unserem Bachelor-Kurs. Der besagt praktisch, wie hoch sind die Netzeffekte, die mir ein Gut stiftet, in Relation zu dem Basisnutzen. Und je höher dieser Netzeffektnutzen ist, konnten wir das simulativ zeigen, umso vorteilhafter sind tendenziell auch solche Niedrigpreisstrategien, also umso notwendiger sind sie, um in den Markt reinzukommen. Ja, zweite dynamische Preisstrategie ist die sogenannte Follow-the-Freeze-Strategie. Und da geht es jetzt praktisch darum, zwei Produkte in den Markt reinzubringen. Also der erste Schritt wäre der, ein Produkt wird verschenkt, freigegeben, um einen Login-Effekt zu erzeugen, also dass vielleicht der Standard oder was ich da auch immer verschenke, dass der erstmal verbreitet wird. Und wenn ich diesen Login-Effekt erzeugt habe, also eine gewisse Abhängigkeit des Kunden, vielleicht auch von meinem Produkt, dann würde ich eine Premium-Version oder ein komplementäres Produkt in den Markt reinbringen, um mit dem dann entsprechend Geld zu verdienen. Das ist eigentlich eine ganz beliebt bewährte Strategie in unterschiedlichen Branchen. Was für Beispiele würden Ihnen denn so spontan einfallen? Ja, bitte. Genau, Adobe PDF-Reader ist genau mein Beispiel auf der nächsten Folie, haben wir es schön vorweggenommen, genau. Das ist ein nettes Beispiel, ganz genau. Weitere Ideen, Beispiele? Denken Sie vielleicht auch mal an andere Industrien, wo man sagt, okay, ich gebe vielleicht ein Produkt nicht kostenlos, man könnte auch sagen, ich gebe ein bestimmtes Produkt sehr billig in den Markt und verdiene dann umso mehr an Komplementärprodukten.
Also zwar jetzt nicht kostenlos, aber zum Beispiel bei den ganzen Konsolen ist es meistens so, dass die Konsole höhere Herstellungskosten hat, als sie verkauft wird und dann durch die Spiele der Gewinn dann erst geschöpft wird.
Schönes Beispiel, so Spielekonsolen meinten Sie, ne? Also Spielekonsolen werden häufig unter den Herstellkosten verkauft und dann kommt der Gewinn eben dann dadurch rein, dass wir entsprechend Spiele dann auf Basis dieser Plattform verkaufen. Super Beispiel, ja. Ist eine gute Idee. Also die Frage, die der Kommilitone stellt, lautet, ob das nicht eigentlich auch bei allen Testversionen so ist. Also die Überlegung ist gut, die Sie haben. Ich würde jetzt, ich kann jetzt nicht auf die Schnelle Ja oder Nein sagen, sondern ich kann auch nur mal so aus dem Bauch heraus antworten. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, es ist doch noch ein bisschen was anderes, weil die Testversion ja eher so eine Art Anfüttern ist, ja. So nach dem Motto, schauen Sie sich mal an, ob Sie damit was anfangen können, ob das gut ist, ob Sie das brauchen. Und da würden Sie eher versuchen, so dieses Informationsparadoxon damit dann vielleicht zu überwinden. Insofern ist es natürlich eine ähnliche Grundüberlegung, erstmal was vor früh rauszugeben. Aber es ist nicht, dass man dann praktisch mit dem Komplement, à la wie das bei Adobe der Fall war, dann das Geld verdient. Aber die Idee war gut, ja. Ja, und dann kann ich mir jetzt die nächste Folie hier mit dem Adobe im Grunde genommen sparen. Ne? Die Idee, man hat den Standard gesetzt, man hat den entsprechenden Reader kostenlos rausgegeben, um dann letztendlich mit dem Writer, wie hieß das nochmal, das Produkt Pro irgendwie, ne? Das dann entsprechend beispielsweise dann das Geld damit zu verdienen. Ne? Ja, und dann die letzte der drei dynamischen Preisstrategien ist jetzt das sogenannte Skimming Pricing. Und das ist letztendlich genau das Gegenteil von dem, was Penetration Pricing ist. Wenn wir gesagt haben, Penetration Pricing gehen wir mit niedrigen Preisen in den Markt rein. um vielleicht reinzukommen, und erhöhen die Preise dann, ist es beim Skimming Pricing genau umgekehrt, dass man mit dem hohen Preis vielleicht reingeht und diesen Preis dann letztendlich über die Zeit senkt. Ein Beispiel könnten hier Computerspiele sein, die nach der Markteinführung zuerst teuer verkauft werden, dann entsprechend billiger werden und zum Schluss dann vielleicht tatsächlich kostenlos dann vertrieben werden.